Tachles Podcast.
Heute sprechen wir mit Julian Bolloch. Er ist nicht nur Mitarbeiter bei Tachles, dem jüdischen Wochenmagazin, sondern vor allem ein sehr vielfach ausgezeichneter, nominierter und begnadeter Autor von Graphic Novel. Wir werden in dieses ganze Thema eintauchen. Remnants heißt sein neuestes Werk. Das ist ein Graphic Novel zu einer Geschichte aus dem 17. Jahrhundert in Brasilien, in Recife. Es geht um die 12-jährige Rebecca, die dort lebt mit ihrer jüdischen Familie in der holländischen Kolonie, über die wir nachher vertieft sprechen werden. Es ist eine wahre Geschichte, was die historischen Fakten anbelangt, aber eingebettet in ein Narrativ. Julian, wieso haben Sie diese Geschichte gewählt für diese Graphic Novel?
Ja, Herr Kugelmann, vielen Dank, dass Sie mich hier haben. Ich war schon immer fasziniert von der Geschichte der ersten Juden in Amerika. Also ganz kurz, 1654 wird der Norden Brasiliens von den Portugiesen erobert. 30 Jahre lang war es da eine niederländische Kolonie. Und in der niederländischen Kolonie entstanden halt das erste Mal offene jüdische Gemeinschaften. Als die Portugiesen den Norden Brasiliens erobert haben, hatte die kleine jüdische Gemeinde von Recife Angst, dass die Inquisition wieder eingeführt wird, und floh. Und Neu-Amsterdam, also das heutige New York, war das eher versehentliche Reiseziel. Das ist eine Geschichte mit vielen Piraten und Irrung und Wirrung. Ich will da jetzt nicht so genau drauf eingehen, aber eben man erwartete halt eben Religionsfreiheit in Nordamerika zu haben. In der niederländischen Kolonie Neu-Amsterdam ging ich ganz so einfach da los, aber eben dieses waren die ersten 23 jüdischen Flüchtlinge, die die erste Gemeinschaft von Nordamerika gründeten. Und das ist sozusagen der Ursprungsmythos des amerikanischen Judentums. Diese 23 erkämpfen sich gerichtlich gleiche Rechte, und das zu einer Zeit, wenn in Europa noch viele Juden Menschen zweiter Klasse waren. Und das ist so der amerikanische Ursprungsmythos, der mich immer fasziniert hatte und den ich halt unbedingt erzählen wollte.
Und dieser Ursprungsmythos ist ja historisch verbrieft. Das ist eine Geschichte, wenn man sie nicht kennt, die fast unglaublich erscheint. Diese Kolonie ist eigentlich der erste Ort in dieser Zeit der Freiheit für Juden.
Ganz genau. Also es war damals schon eine sehr diverse Gesellschaft in Neu-Amsterdam. Da waren Quaker, da waren Protestanten, da waren Portugiesen, Niederländer, Engländer, also aus allen möglichen Reichen, und natürlich Native Americans, also die Indianer, die außen vor waren, außerhalb der Stadtmauern. Die Nordstadtmauer war eben eine richtige Mauer, daher der Name Wall Street, das ist die heutige Wall Street, bildet eigentlich das nördliche Ende von Neu-Amsterdam. Und ja, in dieser Kolonie herrschte Glaubensfreiheit für alle Minderheiten. Interessanterweise, der Gouverneur Stuyvesant wollte ursprünglich nicht, dass die Juden dort bleiben sollten. Er hatte der Sorge, dass noch eine andere Gruppe dazukommt und dass die dann auch noch nicht mal christlich war. Aber seine Vorgesetzten in Amsterdam bestätigen ihn, dass diese Juden halt vollkommen gleiche Rechte haben.
Nun begegnen wir einer anderen verbrieften historischen Figur, die überrascht, einen Piraten, der das Mädchen, die Familie entführt auf den ersten Blick, letztlich dann rettet. Dieser Pirat ist ein jüdischer, und das war der erste oder vielleicht der einzige bekannte jüdische Pirat.
Ja, genau. Also es gab tatsächlich einiges an jüdischen Piraten. Das ist auch ein Phänomen, das von Historikern mehrfach hier erforscht worden ist. Also die ganze Karibik war eigentlich voller Piraten. Das waren eben wie auch andere Außenseiter. Und es erstaunt auch nicht, natürlich, wenn man dran denkt, dass auch natürlich die Mafia, es gab auch eine jüdische Mafia zu einem Zeitpunkt, Juden waren wie alle anderen und hatten die gleichen Businesses. Und ja, es gab eben auch jüdische Piraten, also die oft, und interessanterweise, all diese Juden waren halt sephardische Juden. Und wenn man heutzutage natürlich an nordamerikanisches Judentum denkt, ist die Mehrheit natürlich aus Zentraleuropa, Osteuropa, sehr aschkenormativ nennt man das heutzutage hier. Aber die ersten Juden in Amerika waren im Prinzip alles Sephaden. Bis wirklich in die 1830er waren fast alle Juden in Nordamerika sephardischer Abstammung.
Und da verbindet sich wiederum einiges mit Amsterdam. Die portugiesische Kolonie von Amsterdam, sephardische Juden, portugiesische Synagogen, auch dort zu einer ähnlichen Zeit spielt sich das ab. In der Graphic Novel von Ihnen kommt dann eine fiktive Figur vor, nämlich ein Vogel, Vogel Regenbogen heißt er. Was ist das für ein Element? Ist das eigentlich das symbolische Element für Freiheit, Hoffnung, die Diaspora, die da mitfliegt?
Genau, also ich wollte mit diesem Buch, das ja jetzt auch vom Jewish American Heritage Month erschienen ist, etwas schaffen, das auch junge Leser anspricht. Und daher habe ich halt Elemente eingebaut. Die Zielgruppe sind halt Young Adults, wie man hier so schön sagt, also junge Leute. Und ja, der Regenbogen, der Vogel mit dem Namen Regenbogen, also Regenbog in Niederländisch, ist eben dieser Hoffnungsschimmer. Das Mädchen pflegt diesen Vogel in Brasilien und erfährt dann, dass sie aufbrechen müssen. Die Eltern verkaufen ihr das so als Abenteuer. Sie will aber natürlich nicht weg, da natürlich sie nur eben die Heimat in Recife kannte und halt Angst hat, irgendwo anders hinzufliehen. Und der Vogel begleitet sie dann auf die und ist dann auch ein Element, das immer wieder für Hoffnung sorgt. Also zum Beispiel ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber zum einen sind die ganzen Flüchtlinge plötzlich auf einer Insel gestrandet und sind auf der Suche nach Wasser und der Vogel hilft ihnen dann, Wasser zu finden. Also ja, der Vogel ist ein Element der Hoffnung, den ich da einbaue und so ein Leitmotiv, das sich da durch die Geschichte zieht.
Nun empfehlen wir natürlich allen, dass sie das lesen sollen, wollen aber ein wenig noch in das Genre der Graphic Novel eintauchen. Die Graphic Novel ist in den einen oder anderen Ländern mehr verbreitet oder weniger verbreitet. Sie arbeiten schon lange in diesem Bereich. Die Graphic Novel ist ja eine Reduktion im Text und eine Erweiterung durch Bild. Das ist eine Arbeit, die gar nicht so einfach zu verführen ist, weil von einem 200, 300 Seiten Textbuch muss man auf einmal alles reduzieren auf wenige Zeilen Text, was man vielleicht in den Visualisierungen erweitern kann. Wie schwierig ist das eigentlich, diese Sprache zu entwickeln, dieses Weglassen, dieses permanente Reduzieren umzusetzen?
Ja, ich meine, es ist wie alles eine Kunst, die man lernen muss. Ich komme ja aus der Fotografie, also ich habe sehr großes visuelles Denken und das hilft natürlich bei dem Ganzen, weil man muss halt eben überlegen, welche Dinge können durch die Illustration gezeigt werden und natürlich, es geht sehr stark in dem ganzen Genre um Dialoge. Für die, die sich nicht so auskennen, der Begriff Graphic Novel wurde 1978 von Will Eisner eingeführt, der als der Vater der Graphic Novel zählt. Es ist eigentlich das Gleiche wie Comics, aber seine Idee war halt, Comics für ein erwachsenes Publikum zu schaffen und sein Buch 1978 erschien, ein Vertrag mit Gott, halb autobiografisch. Es geht da um Juden in der Bronx und in Catskills und Armut und das Harren mit Gott, war die erste Graphic Novel. Streng genommen war es eigentlich eine Ansammlung von vier oder fünf Kurzgeschichten, die halt verschachtelt sind, aber er nannte das damals a graphic novel, was ein ganz neuer Begriff war. Und heutzutage wird es halt eben für die anspruchsvolleren, ein erwachsenes Publikum ansprechenden Bücher genannt. Aber es funktioniert im Prinzip das gleiche wie Comics. Und man muss halt eben wirklich überlegen, was kann gezeigt werden durch die Illustrationen, was sind Dialoge, gibt es einen Erzähler, der aus dem Off erzählt. Also es ist ähnlich wie ein Drehbuch schreiben, nur dass eben kein Filmteam und keine Schauspieler da sind, sondern eben Illustratoren, die halt dann das umsetzen. Und jede Graphic Novel, an der ich gearbeitet habe, ist wirklich so eine Zusammenarbeit mit einer Illustratorin, einem Illustrator. Und das ist auch ein Dialog, in dem man dann schauen muss, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und oft ist es so, dass das Szenario geschrieben ist und wenn es dann umgesetzt wird, da gibt es immer noch so Anpassungen, weil manchmal sieht man die Illustration und irgendwas fehlt und ist nicht ganz stimmig. Und manchmal ist einfach zu viel Text da und da muss man etwas kürzen. Aber es ist immer ein lebendes Werk, bis es halt komplett geschrieben ist.
Und es ist auch ein brutales Medium, weil den Text kürzen und ändern, das geht ja noch, auch wenn reduzieren, wie gesagt, schwierig ist oftmals, aber die Graphic, die Illustration, der Comic, der steht halt meistens und da kann man nicht so rumändern. Insofern ist es schon ähnlich zum Film, wenngleich der Schnitt natürlich im Film noch vieles ändert.
Ja, es ist also sehr ähnlich. Ich habe auch jetzt ein paar Mal geholfen an Drehbüchern zu arbeiten, also es ist ein sehr ähnlicher Prozess.
Nun, Sie haben Will Eisner erwähnt, legendärer Name in der Comicindustrie. Sie sind jetzt nominiert für den Eisner Award. Man nennt das den Oscar für die Comics. Sie sind für ein Buch, eine Graphic Novel Globetrotters, nominiert. Das ist doch schon ein Ereignis.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch erst, glaube ich, der dritte Deutsche, der jemals nominiert worden ist. Und bis jetzt hat noch kein Autor, Künstler aus Deutschland gewonnen. Wäre also schon was Tolles. Aber selbst die Nominierung ist natürlich eine große Ehre.
Die Auszeichnung findet diesen Sommer statt und wenn Sie solch eine bekommen, sind Sie in der gleichen Liga wie etwa die Ikone unter den Illustratoren Art Spiegelmann, der Maus gemacht hat. Was würde das bedeuten?
Ja, das ist natürlich schon eine große Ehre, mit den ganzen großen Namen da genannt zu werden. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, dass ich jetzt mittlerweile schon fast 20 Graphic Novels gemacht habe und von vielen also schon angesehen werde in dem, nicht in der gleichen Liga vielleicht wie Art Spiegelman, aber schon in dem großen Mittelfeld von Autoren. Also viele meiner Bücher sind ja auch in 6, 7 Sprachen übersetzt. Also schon eine große Ehre, unter solchen Leuten zu sein.
Remnants ist bei Abraham Publishing erschienen. Sie können uns vielleicht hier in Europa noch ein wenig erzählen, wie denn das so ist, weil die Tradition und die Art und Weise von Graphic Novel unterscheidet sich zu Europa, zumindest zum Europa der letzten 10 Jahre. Vieles kommt ja jetzt langsam rüber, auch in Frankreich, wo eine florierende Graphic Novel Industrie besteht. Geht man auf ethnische, kulturelle Gruppen ein, aber der Trend kommt eigentlich aus Amerika und Sie sind voll im Trend. Sie bespielen dieses jüdische Thema, aber auch dieses diverse Thema, das Amerika der Vielfalt, also etwas, das wir ganz anders wahrnehmen in den Trump-Zeiten der Gegenwart. Ist das eine spezielle Nische oder ist das so die mehrheitsfähige Art und Weise, Comics, Graphic Novels zu machen?
Ja, also die letzten 10 Jahre ist das Medium der autobiografischen Graphic Novels also wirklich sehr geboomt und eben auch viel Repräsentation. Und es ist interessant, dass eigentlich der allererste, der biografische Graphic Novels gemacht hat, war Harvey Peaker, ein Jude aus Cleveland, der zusammen mit Robert Crumb angefangen hat, kleine Kurzgeschichten aus seinem Leben zu machen. Das hieß American Splendor. Gibt auch einen gleichnamigen Film. Und er war lange Zeit der Einzige. Und ja, seit der Jahrtausendwende haben mehr und mehr Leute angefangen, halt biografische Graphic Novels zu machen. Meine Spezialität sind eben auch biografische, aber nicht unbedingt autobiografische Graphic Novels. Und eine Sache, die mich immer gewundert hat, war, dass trotz der großen Vielfalt eben amerikanischen Judentums sind wenig Graphic Novels erschienen, die sich mit divers jüdischen Identitäten beschäftigen. Ich habe daher zusammen mit Fabrice Sapolsky, der unter anderem auch Spider-Man Noir gegründet hat. Jetzt gibt es die Amazon Prime Serie Spider-Noir, die auf seinem Comic basiert. Er ist ein Franzose, der in L.A. lange Zeit gelebt hat, jetzt in New York ist und der Gründer von Fair Square Graphics ist, einem Verlagshaus, das sich eben auch für Diverse Voices, also diverse Stimmen, spezialisiert. Und wir sprachen halt, dass er hatte was gemacht zu eben afroamerikanischer Identität. Seine Frau ist Afroamerikanerin, aber eben nichts Jüdisches. Und wir haben dann zusammen rausgebracht. Das war eine Anthologie mit divers jüdischen Geschichten. Also wir arbeiteten unter anderem mit einer indischen Jüdin, einer Äthiopierin, Bucharen, einer Japanese Canadian, also eine, die japanisch-jüdisch war, einer Jemenitin. All diese Geschichten, die Geschichten von Nordamerikanern sind und deren Identität aber eben gleichzeitig auch sehr jüdische Geschichten sind und ist erstaunlich gut angekommen. Ich habe dafür auch letzten Monat im April den Wilbur Award bekommen. Der Wilbur Award ist jährlich vergeben von dem Religious Communications Council, also Leute wie Oprah Winfrey und PBS, CBS. Also normal sind es halt Nachrichtensender, die für bestimmte Reportagen diesen Preis bekommen. Ist das erste Mal, dass eine Graphic Novel ausgezeichnet wurde, weil eben darin so viel über jüdische Diversität informiert worden ist. Und interessanterweise waren diejenigen, die dafür gewählt haben, waren Quaker, Mormonen, Muslime, also nicht unbedingt jüdische Leute, die sich dafür interessieren, sondern auch andere. Und das hat mich dann schon erstaunt, weil primär dachte ich einfach, dieses Thema in die jüdische Gemeinde zu bringen. Aber natürlich ist es auch etwas, was andere interessiert. Und das ist natürlich eine große Ehre gewesen.
Zum Teil sind Sie übersetzt in Deutschland. Sie haben für Kneseberg oder Carlsen gearbeitet. Ihre Bücher sind dort zu erhalten. Zum Schluss vielleicht noch die Frage nach diesem jüdischen Amerika und diesen jüdischen Büchern. Das ist ja in Europa, kennt man das gar nicht, dass es so ein Genre gibt. Das, natürlich in New York hat es, weiß ich was, 1 Million Leute, einen ganz anderen Markt und in Amerika vielleicht 5 Millionen. Aber wie arbeitet man da und wie wählt man Themen aus?
Ja, ich glaube, meine Ausrechnung ist, dass ich die Themen auswähle, die mich persönlich interessieren. Also ich vertraue da meinem eigenen Geschmack. Das ist auch etwas, was Paul Auster immer gesagt hat, dass wenn man ihn fragte, wie findet er seine Themen, er schreibt einfach das, was er gerne lesen würde. Und so geht es mir eigentlich auch. Also ich suche mir Themen aus, die mich persönlich interessieren und finde dann einen Weg, um sie, wie man sie erzählen sollte. Und ich denke, ja, anscheinend hat mein Geschmack, trifft auch den Geschmack vieler anderer hier in Amerika. Es ist natürlich anders, wie man in Amerika mit jüdischer Identität umgeht, als in Europa. Also bis vor kurzem, also bis vor, sagen wir, 10 Jahren ungefähr, war eigentlich Antisemitismus kein Thema in den USA. Und es war wirklich etwas, was amerikanischen Juden erlaubte, sehr kreativ mit ihrer Identität umzugehen und sehr viele interessante Geschichten zu haben, die in denen es eben nicht um den Holocaust und nicht um Antisemitismus geht. Anders als in Europa. In Europa wird ja eigentlich schon fast immer erwartet, wenn es ein jüdisches Thema ist, dass irgendwas Negatives vorkommen muss in der Narrative. Und das ist halt hier nicht so. Also ich erinnere mich an eine Episode der Serie Friends, wo dann alle Weihnachten feiern und dann sagte Phoebe, aber Moment, Monika feiert doch Hanukkah und richtete dann ihr Lied um, um dann Hanukkah einzubauen. Also solche Sachen kommen halt sehr natürlich in Amerika rüber. Die letzten Jahre natürlich mit dem wachsenden Antisemitismus sowohl in der rechten als in der linken Szene hat sich da doch etwas verändert. Aber ich glaube trotzdem, dass die positiven Themen noch überwiegen und natürlich dann auch ein ganz anderes Verhältnis der nicht-jüdischen Bevölkerung zum Judentum da ist, da eben auch viele Leute Juden kennen und das einfach natürlicher ist, anders als in Europa. Also für viele war ich, als ich noch in Deutschland lebte, der erste Jude, den Leute kennenlernten, zumindest offen kennenlernten. Vielleicht kannten sie andere Juden, die halt sich nicht als jüdisch geoutet hatten. Und das macht natürlich dann einen Unterschied, wenn man jüdisches Leben gar nicht normal kennt.
Remnants ist erschienen beim Abrams Publishing Verlag und vielleicht kann man es sogar nach Europa bestellen. Auf jeden Fall, Julian Volloch, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch und vielleicht findet sich ja auch ein Verleger in Deutschland, der es rausbringen will.
Tachles Podcast.